No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Ja, hallo Alex. Schönen guten Tag.
Servus Simone, hallo.
Jetzt glaube ich, müssen wir für unsere erste Folge mal erklären, warum wir zwei hier zusammensitzen und einen Podcast zum Thema Darmgesundheit und Gesundheit allgemein machen.
Ich glaube, das ist notwendig, vor allem warum ich da bin. Ich sehe mich jetzt in der Rolle als quasi ein bisschen Übersetzer, der die dummen Fragen stellt, weil er nicht alles kapiert. Aber vielleicht ist es interessant, wie wir überhaupt zusammengefunden haben. Ich habe einen Podcast gehört und lustigerweise bin ich durch meinen Steuerberater, ein Hobby-Biohacker, wie man so schön jetzt heute sagt, draufgekommen, dass ein Tennisfreak, ein Hobby-Tennisfreak, den ich gut kenne, weil er ausgezeichneter Journalist ist, Stefan Wagner, einen Podcast macht, die Biohacking-Praxis heißt, glaube ich, wo du zu Gast warst. Und die zwei Folgen habe ich mir angehört und war komplett begeistert, obwohl ich ehrlicherweise nur die Hälfte verstanden habe. Habe dann gegoogelt und habe dich auch kontaktiert und habe gesagt, ich würde unbedingt gerne mal in meinem Mikrobiom kennenlernen, obwohl ich nicht so genau gewusst habe, was ich damit anfangen soll. Und dann sind wir in Kontakt getreten und dann war es eigentlich deine Idee, dass ja das vielleicht was wäre, wenn wir gemeinsam uns überlegen, so einen Podcast zu machen, um es vielleicht, ich würde jetzt sagen, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weil es einfach ein mega spannendes und wichtiges Thema ist. Und und jetzt sitzen wir mal da und schauen mal, wohin uns das führt, würde ich sagen.
Ja, ich denke auch. Ich glaube, grundsätzlich, warum ich unbedingt das mit dir gemeinsam machen wollte, ist natürlich einerseits, wir kommen beide aus dem Sport. Sind zwar zwei komplett unterschiedliche Sportarten.
Aus Villach.
Beide aus Villach, ja. Also das ist auch schon mal ein gutes Vorzeichen. Und ja, ich denke, unsere Gespräche vorab waren eigentlich schon so aufzeichnungswürdig, dass ich mir gedacht habe, das ist eigentlich genau das, was man braucht. Man braucht eigentlich so ein lockeres Gespräch, wo man über viele wesentliche gesundheitliche Punkte spricht. Aber ich ja dazu neige, etwas zu sehr ins Detail zu gehen oder nerdig zu werden. Und du aber genau diese prägnanten Fragen stellen kannst, die eigentlich, glaube ich, für ganz viele interessant wären. Und ich glaube, damit werden wir auch einfach in medias res gehen und loslegen, weil ich glaube, du hast viele Fragen oder es interessieren dich viele Dinge.
Ich habe sehr viele Fragen und ich habe eines gelernt und das als Schulabbrecher, wo ich jeden Lehrer und Professor damals am Nerv gegangen bin, wenn du was nicht weißt, dann frag, wenn du irgendwo nicht auskennst, dann frag. Das Schlimmste ist nicht zu fragen und dann rauszugehen und nichts wissen. Und vielleicht lass uns einmal starten über das Thema, was man jetzt überall liest und ich auch schon in meinem Freundes- und Bekanntenkreis irgendwo so auflässig gesagt habe, naja, was geht, da geht's ums Mikrobiom. Und ja, dann schauen wir auch oft gebildete Leute, schauen mich groß an und sagen, ja, erklär mal, was ist das? Und es fällt schwer, aber es ist ein Thema, was in sehr vielen Zeitschriften ist, über das sehr viel geredet wird. Aber die breite Öffentlichkeit, glaube ich zumindest, noch zu wenig drüber weiß. Und deswegen haben wir dich da, weil du bist ja die Mikrobiomforscherin.
Ja.
Und erklär uns einmal, was kann man jetzt wirklich unter Mikrobiom verstehen? Ganz einfach erklärt. Wie, kennst du die Sendung Dings da? Das ist mein Vorbild, wo Kinder das erklären.
Ja, okay. Also ganz einfach erklärt. Ein Mikrobiom ist nichts anderes als ein mikrobielles Universum. Also es ist quasi ein Lebensraum für Mikroben.
Und das. Was sind Mikroben?
Mikroben sind Pilze, sind Bakterien, sind aber auch Viren. Und wir sprechen primär über Bakterien, also bakterielle Masse, wenn wir über ein Mikrobiom sprechen, in und am menschlichen Körper. Wir haben ein Hautmikrobiom, das heißt Bakterien leben auf unserer Haut, Pilze leben auch auf unserer Haut. Und in uns, also der Mundraum, extrem entscheidend, ganz ein großes Habitat, ein unglaublich großes Mikrobiom, dann unser Darm, das Größte.
Mhm.
Mikrobiom in und am menschlichen Körper?
Für den Otto-Normalverbraucher ist es schon einmal, oder mir ist es zumindest auch so gegangen, Bakterien prinzipiell einmal irgendwie negativ, pfui, ja. Pilze, ja eh, wenn es nicht Eierschwammerl sein, auch schon wieder etwas schräg, ja.
Ja, ich weiß. Aber man muss wirklich dazu sagen, die meisten Bakterien sind uns sehr wohlgesonnen, weil wir sind ja ihr Universum. Das heißt, wir sind ihre Welt. Wenn sie uns umbringen würden, dann hätten sie keine Welt mehr. Jetzt ist es eigentlich so, dass wir uns grundsätzlich darüber Gedanken machen sollten, wie können wir dieses Mikrobiom pflegen? Wie können wir darauf achten, dass wir möglichst ein schönes Habitat für die Bakterien schaffen?
Also einen Lebensraum.
Einen Lebensraum, genau. Ja. Und da ist jetzt genau dieser wichtige Punkt, weil so wie wir heute leben, das ist für unsere Bakterien nicht so cool. Also quasi.
Also geht es um einen Lebenswandel von uns?
Ja, genau. Unser Lebensstil ist eigentlich genau das, was für die Bakterien mittlerweile so schwierig ist, uns quasi auch gesund zu halten, weil sie sich damit einfach nicht mehr wirklich gut in ihrem Lebensraum fühlen können.
Jetzt muss ich dich fragen, was heißt mittlerweile? Ich habe das erste Mal, wir haben das im Vorgespräch erwähnt, ich habe mit einem Hirnforscher fast 8 Jahre lang Seminare und Vorträge gemacht zum Thema Stressbewältigung. Ich war selbst damals Forschungsobjekt in einer Gruppe im 87er Jahr bei einem Feedback- und Kybernetik-Forscher. Und damals bin ich das erste Mal drauf gestoßen auf effektive Mikroorganismen. Da ist ja auch ein Bakterien an. Das hat der Japaner erfunden. Und das ist über 20 Jahre her, wo ich so ein Stammball jeden Tag genommen habe. Prinzipiell erklärt war, da sind 200 Bakterien drin, die sind alle gut und sollen die Negativen bekämpfen und dann überwiegen die Guten. Was mir ein bisschen stutzig gemacht hat, das Mittel hat meine Frau für die Pflanzen verwendet und denen ist super gut gegangen. Aber das war ja auch sowas schon oder ein Ansatz, oder?
Ja, durchaus. Also effektive Mikroorganismen und wie du sagst, ist schon ein paar Jahre her, waren eigentlich so auch ganz grundlegend entscheidend für diese Gedanken. Weil man natürlich, das ist keine 100 Jahre her, weil du hast ja jetzt auch gefragt quasi, ja, was heißt unser Lebenswandel jetzt? Ja. Ja, die letzten 100 Jahre, wo diese enorme Entwicklung eigentlich so rasant vorangeschritten ist, die ist eigentlich so problematisch. Also seitdem wir begonnen haben, alles an Lebensmitteln stark haltbar zu machen, zu verarbeiten, nicht auf natürliche Weise. Deine Oma, meine Oma, die haben viel fermentiert, die haben noch den Sauerkrauttopf im Keller gehabt, die haben viel eingelegt. Das wäre alles ideal. Nur das quasi Industrielle, das, was wir heute mit den Lebensmitteln machen, das ist eigentlich nicht zuträglich. Und wir müssen ja immer dran denken, und da sind wir schon bei der Ernährung, ein wesentlicher Faktor, wie ein Mikrobiom auch moduliert, also beeinflusst wird im Darm, ist natürlich, wie ernähren wir uns? Weil wir ernähren nicht nur unsere Gelüste, sondern wir ernähren eigentlich primär unsere Bakterien. Und wenn wir uns so ernähren, dass die Guten, die vielen Guten sich wohlfühlen, dann halten die uns auch gesund. Dann produzieren die wieder was, was uns eigentlich gesund hält. Aber das ist so entscheidend.
Das heißt, Ernährung ist eigentlich der schlimmste Punkt in dieser Veränderung.
Für mich ist das wirklich ein wesentlicher, neben natürlich Stress, du hast das erwähnt. Also ich erzähle immer gern eine der ersten Erkenntnisse einer Studie, wo man sich im Mausmodell angeschaut hat, wie wirkt Stress durch Musik, also eine Maus. Die haben zwei Mäuse, die haben komplett das gleiche Mikrobiom. Die eine Maus bekommt eine Zeit lang wirklich sehr angenehme, ruhige, ausgleichende Musik in ihrem Käfig gespielt. Die andere über einen Zeitraum Krach, Lärm, unruhige Musik. Und dann hat man sich angeschaut, ändert sich was an der bakteriellen Besiedelung im Darm? Und das hat sich massiv geändert. Jetzt kann man sagen, ja, das ist Musik, aber Musik ist ein Stressor. In dem Fall war es wirklich ein quasi Stressfaktor, dem die eine Maus massiv ausgesetzt wurde und die hat so schnell darauf reagiert. Also ihre Bakterien haben so schnell darauf reagiert. Und jetzt kann man auch sagen, Licht ist ein totaler Faktor. Also alles an künstlichen Lichtquellen ist quasi auch schon stressauslösend.
Das heißt, manche Leute kann man mit Licht, wie wir wissen, und mit Musik foltern.
Ja, ja? Genau, absolut.
Also
und das
ist
hat
wirklich
auch was damit zu tun.
Nachdem ich ja diese Stresstypen kennengelernt habe bei den Seminaren und bei den Vorträgen, wie am Vagotonica, wo es eben geheißen hat, das ist einer der für mich war es immer eher die Schlaftablette, einer, der immer verzögert reagiert, der eher ruhig ist und alles ein bisschen in sich hineinfrisst, wie man so schön sagt, ja, was ja dann auch auf den Magen- und Darmbereich geht, ja, dann ist das, der zweite Typ ist eher der Typ, wo ich mich zuordne, also das Häferl, der Sympathikotoniker, ich reagiere mich ab. Ist das jetzt für beide, egal welcher Typ ich bin, oder gibt es einfach Typen, wo du sagst, ja, das geht eher ein bisschen am Magen, das ist ein Typ, der verarbeitet das anders, der andere ist eher aufblustern, der baut das eher an anderen Leuten ab, ja, oder hat das jetzt mit dem Stresstyp oder welcher Typ ich überhaupt bin, gar nichts zu tun?
Also unser Mikrobiom reagiert sicher auf beide Typen.
Ja.
Also unterschiedlich, wahrscheinlich, und das kann ich jetzt gar nicht so mit absoluter Sicherheit sagen, weil ich keine Studie dazu im Kopf habe, was selten der Fall ist, aber ich werde es recherchieren, ob es da Unterschiede gibt. Aber was sicherlich der Fall ist, dass wir wissen, dass natürlich auch unser Bauchhirn, also das Mikrobiom in unserem Darm, wird ja auch quasi als Second Brain bezeichnet, mehr Informationen ins Gehirn weiterleitet als vice versa. Aber es ist natürlich eine bidirektionale Beziehung. Aber es ist schon ganz spannend, dass wir auch mehr Nervenenden im Darm haben als im zentralen Nervensystem. Das heißt, unser Bauchhirn und eben dieses, gehe ich eher in die Luft, explodiere ich schnell oder gehe ich eher in den quasi ruhigen Modus, das hat natürlich auch ganz viel mit diesen bakteriellen Zusammensetzungen zu tun und in weiterer Folge auch mit Weiterleitung von Reizen, also quasi neuronale Neurotransmitter und so weiter.
Wir haben ja damals gelernt, also dass dieses Bauchhirn, weil wenn wir vom Bauchhirn reden, reden wir ja größtenteils vom Darm, oder? Oder von dem Ganzen. Und du hast erklärt, das Bauchhirn ist eigentlich das Mikrobiom.
Ja.
Ja. Dass wir aber schauen müssen, wenn wir Entscheidungen treffen, dann werden die zuerst einmal entscheidet der Bauch, ja, das Gefühl auch, das sitzt ja auch im Bauch. Und dann sollte es eigentlich, wenn es wichtig ist, einen Stock höher gehen, um das nochmal gegenzuchecken, abzuklären. Wir haben damals gesagt, in der linken, in der logischen Gehirnhälfte, und dann zu sagen, lasse ich das Bauchgefühl zu, passt die Entscheidung um und mache ich es. Das heißt, das ist ja etwas, was ja wir von Geburt an, wenn ich richtig bin, lernen. Ein Kind hat Hunger und vom Gefühl her schreit es, kriegt was zum Essen und wird dadurch beruhigt. Das lernt ja auch mit dem Bauch mit. Ja.
Ja, aber wir lernen ja dann relativ schnell eigentlich dieses intuitive Bauchgefühl hinten anzustellen durch eigentlich Erziehung. Denn sobald wir eigentlich erzogen werden, also sobald wir im Kindergarten sind, müssen wir uns an Regeln halten. Da ist nimmer entscheidend, ob das Kind jetzt um 11.37 Uhr Hunger hat, sondern da gibt es um 12.30 Uhr exakt richtig Mittagessen. Und richtig, da muss gegessen werden. Und wenn du da keinen Hunger hast, dann hast du Pech gehabt, du musst trotzdem essen. Heute, Gott sei Dank, wird es, glaube ich, auch, ich bin keine Mama, aber ich hoffe, es ist mittlerweile ein bisschen ganzheitlich denkender, auch in dieser Beziehung. Aber das war natürlich auch über die letzten Jahrzehnte einfach ein Faktor, dass wir eigentlich begonnen haben, so dieses Intuitive hinten anzustellen. Und parallel dazu über unseren Stress, über unseren Lebensstil, über unsere Ernährungsgewohnheiten eigentlich unser Mikrobiom in seiner Vielfalt begonnen haben zu reduzieren. Wir sprechen da immer von der sogenannten Diversität. Das heißt, wir brauchen viele verschiedene Bakterien. Der Blumenstrauß muss bunt sein, damit alles gut funktioniert. Jetzt Stress minimiert die Diversität weniger. Antibiotika, aber auch andere Medikamente reduzieren immer unsere quasi Artenvielfalt.
Also auch Schmerzmittel.
Auch Schmerzmittel, die Antibabypille, also kaum ein Medikament, das keinen Einfluss auf unser Mikrobiom hat.
Ich habe jetzt gelesen, der durchschnittliche Deutsche, ja, zweimal im Monat Schmerzmittel.
Ja, brutal, brutal. Und das ist natürlich genauso wie die Ernährung. Was braucht unser Mikrobiom, unsere guten Bakterien an Nährstoffen? Primär brauchen sie Ballaststoffe. Das heißt, das, was es heute auch nicht mehr...
Müssen wir gleich wieder aufzählen, was das ist,
ja,
weil
genau.
Ich bin jedes Mal kränkt, ich denke mir immer nur, das ist Gemüse.
Ja. Ja, in Gemüse ist grundsätzlich sind Ballaststoffe enthalten. Ballaststoffe sind Kohlenhydrate, also eigentlich Zuckerstrukturen, die aber nicht zur Energiebereitstellung genutzt werden, sondern unverdaut im Dickdarm landen.
Unverdaut?
Unverdaut, ja, das sind Nahrungs... quasi oder Pflanzenbestandteile, die wir nicht verdauen können. Also zum Beispiel Hülsen oder von Samen bestimmte Strukturen, die für uns Menschen ja unverdaulich sind. Aber unser Mikrobiom braucht sie. Das heißt, unsere Bakterien im Dickdarm verstoffwechseln die. Also wenn du jetzt an Vollkorn denkst, sind da ja ganz viele Strukturen, die quasi...
Für einen Einfachdenkenden. Das heißt, mein Baguette ist nicht ideal.
Nein, ist nicht ideal. Da ist schon immer viel
Belastung. Ein gutes Semmel, so ein Kaisersemmel, ein frisches, ist, habe ich schon gehört, okay, Gluten und Zucker
das auch. Und alles. Aber und nicht ist, sehr ballaststoffreich.
Das heißt, ich muss echt ein Vollkornbrot essen.
Ja, und da ist jetzt die nächste Problematik, wo kriege ich ein Vollkornbrot? Weil nur weil Vollkorn draufsteht, heißt noch lange nicht, dass auch wirklich Vollkorn drinnen ist. Weil wir kennen den Kornspitz.
Ja.
Da ist leider auch nicht sehr viel drinnen, was Sinn macht. Im Sinne von Vollkorn.
Ich meine, das ist ja etwas, ich glaube, da müssen wir dann nochmal gesondert auf die Sachen eingehen, weil das hat ja mich beschäftigt, wie wir geredet haben. Das eine ist, dass du schaust, ich mache den Test und ich schaue, dass ich mein Mikrobiom in Ordnung bringe, aber wie erhalte ich es dann?
Genau.
Das heißt, diese Ernährungsgeschichte, dass ich jetzt weiß, dass das im Brokkoli drin ist oder wo, ja, ist alles fein. Ich bin jetzt kein so ein Ernährungsfreak. Ja? Also wenn ich jetzt ein schönes Steak sehe, dann möchte ich das essen und dann möchte ich auch vielleicht ein paar Chips dazu essen. Nicht immer, nicht regelmäßig, aber so wie ich gesagt habe, ich bin viel unterwegs und am leichtesten ist, du nimmst irgendwo einen Laugenweckerl.
Genau.
Vielleicht dann mit einem Käse. On the go. Und eigentlich ist das jetzt, wenn ich so höre, Katastrophe. Und dann denke ich mir oft noch, jetzt habe ich was Gesundes, da ist ein Kornweckerl, jetzt ist das Kornweckerl auch nicht gesund. Genauso ist es ja, wenn ich mir denke, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen miert, jetzt nehme ich mal Elektrolytgetränk. Das weiß ich schon länger, weil da habe ich selber meine Lesson bezahlt mit Sachen, die ich zu mir genommen habe, zu meiner aktiven Zeit, wo Elektrolytgetränke gerade erst begonnen haben, die es teilweise in der Apotheken gegeben hat. Und Gott hab ihn selig, Willi Dungl hat damals gesagt, Leute, das kann euer Körper nicht bewältigen, was ihr da nehmt. Ja, das wird irgendwo einmal einen Schaden davon tragen. Haben wir leider mitbekommen. Ja, aber wenn ich jetzt sehe, dass Leute sich, ich meine, das sind ja vor allem Zuckerhaltige, da reinziehen und eigentlich brauchen sie das gar nicht. Ja, dann ist es ja beim Trinken genauso, wie genau. Du sagst, jetzt beim Essen. Und ich habe mir eines zum Ziel gemacht. Ja, ich möchte jetzt nicht so ein Freak werden, der permanent mit einem Plan herum, was er noch essen darf und was nicht. Weil ich finde, dass dieses Belohnen und ein bisschen Genuss gehört auch dazu. Da habe ich auch einen Willi Dungl im Ohr, der gesagt hat, Leute, und wenn ihr jetzt einmal rüber geht in die Palatschinkenkuchel und euch das einmal genehmigt, dann ist ja das auch fein. Das ist ein Genuss. Du zehrst auch davon. Und ein bisschen Gift braucht der Körper auch, sonst verlernt er damit umzugehen.
Ja. Absolut. Also ich bin da auch die Letzte, die so rigider ist. Also ich weiß auch durch meinen eigenen Lebensstil, als Athlet war es sowieso fast unmöglich, nur clean zu essen. Das ist zwar immer so ein Glaube, dass man denkt, ja, Athleten, die ernähren sich eh super gesund. Nur wenn ich 3.000, 4.000, 5.000 Kilokalorien am Tag brauche als 50 Kilo Frau, dann wird das irgendwie schwierig. Rein über cleane Lebensmittel, über wirklich biologische und sehr hochwertige und vor allem schwer verdaubare, weil da sind wir wieder bei einem Punkt, Ballaststoffe sind natürlich auch, die brauchen Zeit, um verdaut zu werden. Wer hat denn heute noch Zeit für Verdauung? Wir haben alles, nur keine Zeit. Und insofern ist das Weckerl on the go, das soll ja dann auch nicht im Magen liegen. Da sind wir beim nächsten Punkt. Wenn ich total müde nach einem Essen bin, dann habe ich heute in meinem stressigen Alltag ja auch gar nicht die Zeit. Als Athlet hast du auch nicht die Zeit, weil da soll alles möglichst schnell quasi verdaubar sein oder verfügbar sein, weil du hast ja schon wieder die nächste Einheit. Du hast 2, 3 Einheiten am Tag und dann ist das Essen natürlich genauso getaktet, aber du hast nicht ewig Zeit zu verdauen. Und
gut, also wenn ich das jetzt höre, bei mir war das ein bisschen anders. Ich, dadurch, dass wir so viel unterwegs waren, und damals wurde noch nicht so viel Wert gelegt. Also man darf nicht vergessen, ich habe 96 aufgehört. Ja. Ich behaupte, manchmal schaue ich jetzt mehr auf die Ernährung als zu meiner aktiven Zeit, weil wenn du jetzt irgendwo in keine Ahnung, Korea unterwegs bist und die Hälfte gar nicht lesen kannst und gar nicht weißt, oft was du zu dir nimmst, dann schaust halt, was die dort essen und denkst, ein bisschen Reis, ein bisschen Fleisch, passt schon, ja. Fakt ist aber für mich, was ich jetzt dazu gelernt habe, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, nicht nur zu wissen, wie der Mikrobiom ausschaut. Mhm. Und wenn du mit Magen-Darm eh schon vielleicht ein Thema hast zwischendurch, ja, sondern auch, was oder an was könnte man sich jetzt halten, was Ernährung und auch Getränke betrifft. Ich meine, das ist Alkohol nicht gesund ist, also das wissen wir mittlerweile, dass auch das Achterl nicht gesund ist, aber ab wo schadet das am Mikrobiom? Wie schnell erholt sich so ein Mikrobiom oder erholt sich das gar nicht mehr ohne Zusatzstoffe? Das heißt, das sind für mich so Fragen, die ich mir jetzt auch gestellt habe, wo ich ja schon eine Zeit jetzt schaue, dass ich mein Mikrobiom was Gutes tue. Ist jetzt eine Malakoff-Torte, die zum Geburtstag ist, wirklich so dramatisch, dass sich das nicht mehr erholt? Oder das Weckerl on the go? Oder wie soll das ausschauen? Wo soll die Basis sein? Auf was muss ich wirklich schauen, damit das halbwegs im Rahmen bleibt? Weil wir dürfen nicht davon ausgehen, oder ich sehe immer mich als Mittelpunkt, der auch gern isst und gern gut isst, ohne zu übertreiben. Ich merke dann, dass es zu viel ist, mhm, ja, und dass es mir nicht gut tut. Mhm. Ab wann merkt das das Mikrobiom, dass das jetzt in die falsche Richtung läuft, oder merkt es das gar nicht?
Naja, grundsätzlich, also wie gesagt, sie wollen uns ja gesund erhalten, sie tun ihr Möglichstes. Das heißt, die arbeiten permanent auf Hochtouren, diese Bakterien, um eigentlich ein Gleichgewicht zu schaffen. Nur natürlich, wenn die Faktoren, die Negativfaktoren sich zu stark aufkumulieren. Das heißt, wenn wir einfach nur im Stress sind, wenn wir nicht regelmäßig schlafen, wenn wir nur verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, das heißt, diese Convenient-Food-Geschichten, schnell in die Mikrowelle und dann habe ich schon ein fertiges Abendessen, immer nur quasi auch Getränke trinke, die verarbeitet sind aus der PET-Flasche und so weiter, dann wird es irgendwann schwierig, für unsere Bakterien da auch wirklich gegenzusteuern. Das heißt, für mich die Dinge, die ich versuche im Alltag umzusetzen, ist, dass ich so wenig verarbeitete Lebensmittel wie möglich zu mir nehme. Das heißt, die Basislebensmittel sollten hochwertig sein. Das muss nicht super fancy oder Schnickschnack sein. Gute Kartoffeln, und wir leben in Österreich wirklich im Paradies eigentlich, was biologisch hochwertige Lebensmittel betrifft. Das heißt, wir kriegen unglaublich gute Basislebensmittel zu kaufen. Kartoffeln, eine ordentliche Butter, Kräuter, und dann habe ich vielleicht noch einen Bauerntopfen und ich habe eigentlich schon ein super, super Abendessen, das mir viel Energie gibt.
Über das können wir jetzt diskutieren.
Du kriegst noch ein Stück Fleisch dazu, ich brauche es nicht unbedingt. Ja. Ich weiß, wir neigen halt heute dazu, dass wir sehr viele verschiedene Geschmäcker auch brauchen. Wir wollen uns damit vielleicht auch ein bisschen identifizieren, dass wir zum Beispiel sehr fancy kochen, dass wir da viel Wert drauf legen. Und das ist halt dann oft kompliziert. Und da neigen die Menschen aber dann dazu, dass sie sagen, ja, aber dann kaufe ich halt doch die fertige Sauce. Weil eigentlich.
Vielleicht jetzt aber nur von meinem Thema aus. Und ich habe eine Mutter gehabt, die begnadigt gekocht hat. Ja. Und teilweise gehen wir halt Geschmäcker ab und koche auch noch Sachen nach. Ich koche auch sehr gern. Ja. Und habe während Corona begonnen, Werbung hin oder her, Thermomix heißt das Gerät. Ja. Das liebe ich mittlerweile, verfeiner manche Sachen. Habe, glaube ich, 75 Gerichte schon nachgekocht.
Vielleicht gibt es bald ein eigenes von dir. Vielleicht hat das jetzt jemand gehört von der Firma.
Nein, das muss nicht sein, aber ich finde es einfach genial, weil es viele Sachen, es ist ein Gerät und ersetzt viele andere auch dabei.
Genau, aber du kochst ja selber. Also du machst
ich koche jetzt selber, weil ich schon auch gemerkt habe, dass man gewisse Produkte, und da habe ich mir sagen lassen, überall wo zu oft draufsteht, ist einmal nicht besonders gut. Und es gibt auch Sachen, die dann gut sein. Ich meine, wir haben gestern, habe ich glaube ich gemacht, diese Süßkartoffel mit schwarzen Bohnen. Also das war richtig gut. Mit ein bisschen Chili drin. Was mir aufgefallen ist, dass ich damit auch verbinde, ich war relativ viel unterwegs. Ein bisschen was Mexikanisches, dann asiatisch natürlich. Und diese Richtungen finde ich cool.
Finde ich auch super.
Und so gesehen glaube ich, dass ich nicht mega gesund, aber auch nicht mega ungesund ist. Nee, aber genau für die Leute, die schon ein bisschen schauen wollen und sagen, na, bevor ich das mache, mache ich lieber das, und ich tue meinem Mikrobiom, wenn man so will, oder meinen Bakterien, die ich jetzt bald schon als Haustiere sehe, dass ich einfach sage, ich tue denen auch noch was Gutes.
Ja.
Also wir haben jetzt einen Stress,
ja,
der unser Mikrobiom negativ beeinflusst. Wir haben die Ernährung, vor allem die ganzen Fertigprodukte und von den Getränken her auch. Wie schaut es jetzt mit Zucker aus?
Ja, also Zucker ist natürlich etwas, was vor allem natürlich in Fertigprodukten ist, in verarbeiteten Lebensmitteln. Einerseits, um es zu stabilisieren, also haltbar zu machen, oder als natürlich auch zu süßen Geschmacksträger. Zucker ist natürlich ein massives Problem. Jetzt sind wir bei einem anderen Mikrobiom im Körper, beim oralen zum Beispiel. Und wir wissen ganz klar, übermäßiger Zuckerkonsum hat auch zur Folge, dass wir im oralen Bereich eine Veränderung der Besiedelung haben. Das heißt, wir haben mehr Bakterien, die eher Säure produzieren. Das sind dann die Bakterien, die auch für Karies zuständig sind oder auch für Parodontitis.
Die zwei haben miteinander nichts zu tun.
Das Orale und das Intestinale, also das Bauch. Doch, doch. Natürlich, wir verschlucken jeden Tag mehr, also 1 Gramm Bakterienmasse. Das ist ganz schön viel, wenn man sich vorstellt, wie mini, mini klein die sind. Ja. Das heißt, das ist eine bidirektionale Verbindung, aber es sind 2 komplett unterschiedliche Lebensräume. Das eine ist quasi wie Afrika und das andere ist Europa. Also die schauen anders aus, die sind anders zusammengesetzt, aber natürlich haben sie eine leichte Verschiebung, einfach auch durchs Verschlucken, aber grundsätzlich sollten sie auch voneinander getrennt bleiben. Und was wir jetzt erkennen, ist, dass wir zum Beispiel in so Mikrobiomanalysen viel mehr Bakterien aus dem Mundraum im Darm finden, als uns lieb ist. Das heißt, als uns lieb ist, wir sehen das bei Krankheitsbildern. Man versucht ja immer herauszufinden, woher, quasi, was ist Henne-Ei, woher kommt das Problem. Und jetzt sehen wir zum Beispiel seit ein paar Jahren, fast schon 2 Jahrzehnten, haben wir die Möglichkeit, dass wir nicht mehr nur Bakterienkulturen anlegen, das heißt über diagnostische Mittel, wo wir Agarplatten nehmen, dort versuchen, Bakterien aufzuzüchten, sondern wir sequenzieren ihre DNA. Das heißt, wir kriegen unglaublich viele Informationen.
Jetzt bin ich kurz ausgestiegen. Das heißt, für mich einfach erklärt, ich habe die Bakterien im Mund, das orale Mikrobiom, woher auch immer ich das bekomme. Kriege ich das auch von Einatmen oder von allem drum und dran? Das heißt, auch wenn ich jetzt bin in Tokio mit Smog, atme ich schlechte Bakterien ein oder was auch immer.
Die schlechten oder Bakterien vielleicht
ich
nicht.
Ich bin am Verdizum und habe herrliche Luft.
Ist ein bisschen besser. Jetzt hat er verraten, wo ich wohne. das stimmt schon. Natürlich auch Chemikalien, Umwelteinflüsse verändern vor allem einmal die erste Eintrittspforte. Das Mikrobiom der ersten Eintrittspforte ist einfach der Mundraum. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es hochstabil ist. Weil wir natürlich ständig Viren, Bakterien einatmen.
Das wollte ich jetzt auch fragen. Wenn heute jeder zweite krank ist, also gefühlt jetzt, sagen wir
und
irgendwo.
Und du nicht, gell?
Nein, ich bin nicht krank. Ich hab,
was hast
ich
du gemacht
alle,
so in den letzten Monaten?
Ich habe 4 Sachen gemacht, dass ich keine Werbung mache. Ich habe genommen Omnibauer. Also ich habe so eine Analyse gemacht eigentlich zuerst.
Stimmt.
Habe dann Omnibauer genommen, von dir empfohlen. Habe dann dieses, ich weiß noch immer nicht, heißt das Immun-D oder
ja,
Immund?
Genau.
Da habe ich mir sagen lassen, das ist wie ein Türstopper
für
Atemwegserkrankungen, die du sonst kriegst. Ja. Die lutsche waren immer irgendwie 2-3 Mal am Tag. Nimm über den Winter eigentlich immer Orthomol-Immun. Das habe ich einmal genommen nach einer Krankheit und das hat mir eigentlich gut getan. Manchmal finde ich es ein bisschen zu süß. Und ich nehme regelmäßig, aber das schon länger, das Panaceo, den Zeolit, das Panaceo Sport, was ich echt merke, wenn ich einmal ein Schweinsbraterl esse oder so, dann nehme ich das am Abend. Also soll irgendwie Gifte aufsaugen und dann ausscheiden. Und das ist mein Plan jetzt gewesen. Und das waren wirklich links und rechts alle krank. Ich war in Studios 14 Tage, ich war unterwegs, ich war bei Veranstaltungen, habe meine Grippeimpfung noch daheim liegen, wo ich jetzt schon überlege, soll ich das jetzt noch machen? Würde sowas mein Mikrobiom verändern?
Verändert auch das Mikrobiom, ja.
Wann ich mich impfen lasse?
Ja, Impfungen verändern natürlich auch die Besiedelung.
Das heißt aber jetzt nicht, dass ich mich nicht mehr impfen lasse,
oder?
Nein,
das habe ich nicht gesagt. Nein. Das wirst du für mich nicht hören.
Also aber würde ich jetzt, wenn ich mich impfen lasse, Würde ich dann eine Zeit wieder brauchen, bis das aufgebaut wird?
Nein, das nicht. Aber wir haben immer natürlich eine Veränderung durch alles, was extern auf uns eintritt. Und das hat auch natürlich, Impfungen haben auch einen Einfluss. Aber jetzt auf den Mundraum wieder zurückzukommen, ja. Darauf wollte ich ja ein bisschen hinaus. Weil wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir auch ein Mikrobiom stärken. Und das Orale als erste Eintrittspforte hat natürlich ziemlich viel zu tun, gerade in dieser Infektzeit, die wir aktuell haben. Und da macht es natürlich Sinn, dass wir auch jetzt, ich bin ja auch in der Produktentwicklung und in der Forschung, schauen, welche Bakterien haben denn im Mundraum so eine hohe Kraft, uns auch quasi zu schützen vor externen Eindringlingen, Bakterien, Viren. Und da hat man schon vor ein paar Jahren den sogenannten Streptococcus salivarius K12.
Das finde ich immer so spannend. Simone kennt nämlich alle Bakterien mit Vor- und Nachnamen. Und da bin ich jedes Mal ausgestiegen. Alle. Ich habe mir jetzt die Packungen in mir angeschaut und habe mir immer nur gedacht, wem fällt sowas ein? Wem fallen diese Namen ein?
Ja, mir nicht in dem Fall, aber meistens ist es so, dass irgendein Forscher den quasi genauer anschaut, sagen wir mal so, und versucht herauszufinden, was hat der für eine Stoffwechselaktivität, weil das Spannende ist ja Bakterien, die haben einen Stoffwechsel, so wie okay. du. Die brauchen irgendwas zum Jausnen und dann scheiden sie was aus. Und das, was sie ausscheiden, das ist für den Körper entweder eben sehr wichtig und hilfreich, schützend oder in großen Mengen dann problemhaft. Also es ist nicht das Bakterium, das da ist und da irgendwas anjausnet oder kaputt macht, sondern eigentlich das, was es ausscheidet. Und so in dem Fall von diesem Streptococcus salivarius K12, der produziert sogenannte Bakteriozine, heißen die. Okay. Und die sind einfach hoch antimikrobiell. Das heißt, das ist ein Schutzschild gegen Viren und Bakterien und das einfach nur über einen probiotischen Keim, den ich lutschen kann. Und das ist natürlich in vielen Fällen, vor allem wenn wir an Kinder denken und da eben nicht immer diese hochinvasive Medikation gehen wollen wie eine Antibiotika.
Aber es ist ja keine Medikation,
nein,
oder?
Eben. Deswegen sage ich ja, das ist eine super Alternative dazu, weil was ist das Standard in unserer Therapie? Wenn ein Kind eine Mittelohrentzündung hat, komme ich manchmal nicht drum um. Aber in vielen Fällen kann ich auch schon präventiv ansetzen, um einfach das Mikrobiom zu stärken und sehe dann in weiterer Folge auch, dass ich dann quasi viel weniger Antibiotika
brauche. Jetzt muss ich dich trotzdem fragen, weil das kann ja nicht sein, dass jetzt ein dir oder euch gerade eingefallen ist, oder? Nein, oder gibt es das schon länger und weiß das nur keiner?
Nein, das wissen Gott sei Dank schon viele, aber es ist natürlich so, solche Dinge sind, wie gesagt, vielleicht oft, das sehe ich ja auch auf meine Aufgabe, deswegen sitzt man ja auch da. Wir müssen drüber reden, wir müssen die Dinge auch erklären, wir müssen auch versuchen, diese klinische Evidenz, die wir haben dazu zahlreiche Studien, zu diesem Streptococcus salivarius K12 wird weltweit geforscht. Das heißt, den gibt's in unterschiedlichen Applikationen.
Streptococcus stradivari?
Salivarius. Das ist keine Geige.
Ich habe mir schon gedacht, wenigstens einen kreativen Namen.
Nein, er Salivarius K12.
Okay, K12.
Und K12, ja. Und der ist wirklich einer der best erforschten probiotischen Keime weltweit. Eine der letzten Publikationen, die ich dazu gefunden habe, war gegen Psoriasis, also Hautprobleme, lassen sich rein durchs Lutschen eines Bakterienstamms, der im Mundraum probiotisch, der ist ja zu Hause, den hast du ja auch ohne, dass du ihn lutscht.
Ich habe dann, wo ich schon ein bisschen Richtung Freak gegangen bin, auch euer Symposium da besucht, wo Dermatologin, also Hautärztin dabei war, wo die Leberspezialisten Michaela, dabei war, was mich sehr interessiert hat, als Kind Hepatitis gehabt. Und der Leberwert wird immer kontrolliert etc. über diese verschiedenen Achsen. Da hoffe ich, dass wir da mal näher noch reden können, auch was das für Kinder bedeutet. Ja, weil ich ja auch gehört habe, dass heutzutage ein Kaiserschnitt, da geht da schon so viel vom natürlichen Mikrobiom verloren bei einem Kind und dann die ganzen anderen Sachen. Und es gibt ja auch immer öfter Antibiotika bei Kindern, die verabreicht. Man muss ja fairerweise sagen, manchmal muss man es tun.
Sind wir froh, dass wir sie
haben. Und dann kriegst du, wie lang? 2 Wochen? Das kann ja nicht reichen, oder?
Ein Antibiotikum meinst du
jetzt? Nein, nach einem Antibiotikum kriegst du 2 Wochen zum Darmaufbau.
Ja, also das ist ganz wichtig, dass wir heute ganz dezidiert sagen können, wenn wir ab dem ersten Tag einer Antibiose auch zusätzlich ein Probiotikum dazu einnehmen, zeitverzögert, also die Einnahme sollte bitte 1 Stunde versetzt sein.
Antibiotikum aber 1 Stunde später.
Das Probiotikum.
Probiotikum.
Ja, dass das enorm viel für die Erhaltung der Artenvielfalt tut. Das heißt, das wäre eigentlich entscheidend, weil wenn wir nur das Antibiotikum nehmen, dann kommen jetzt haben wir zuerst vielleicht 800 bis 1000 verschiedene Bakterien und auf einmal haben wir dann nur mehr 850. Dann dauert es vielleicht ein paar Monate und dann haben wir wieder 937. Aber wir haben vielleicht nicht mehr 1000. Und genau da schließt sich der Gap jetzt, wenn wir sofort zu Tag 1 eines Antibiotikums sofort ein Probiotikum nehmen, dass wir die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches erhöhen, dass wir diese Artenvielfalt aufrechterhalten und natürlich auch zahlreiche Nebenerscheinungen, die sehr häufig vorkommen,
aber jetzt wie Durchfall sag mal nur bitte und so weiter, reduzieren. Dass ich das jetzt zeitverzögert parallel nehme, fein. Aber wie lang? Weil ich höre mit dem Antibiotikum relativ zügig auf dann. Und dann sollte ja das andere weiternehmen oder ja, kann ich das auch aufhören?
Also wenn man es ganz safe machen will und die Möglichkeit hat, dann würde ich sogar noch quasi die normale Standard-Antibiosis, entweder 4 Tage oder 7 Tage, in wenigen Fällen 9 Tage. Und ich würde es dann, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Probiotikum danach noch quasi 3-mal so lang zu nehmen, also bei 9 Tagen, hätte man dann quasi das ganze restliche Monat noch Zeit, dann wäre ich schon ganz happy. Aber es wäre schon viel getan, wenn wir es währenddessen nehmen.
Für mich war ja das, und das habe ich da auch gesagt, war ja das eigentlich dieses Probiotikum immer in Verbindung mit Antibiotika. Also ich habe das ja, bis dorthin haben wir gedacht, ja, wie wir uns kennengelernt haben, ich habe gekannt, ja, weil...
Weil das immer
in Verbindung mit einem Antibiotikum war. Dann sind wir erst draufgekommen, oder ich zumindest, dass ich dieser Test, ist so ein Test vom Mikrobiom, muss ich, man mittlerweile, wenn ich mit Leuten rede, jeder würde machen, aber das muss ja auch Sinn machen, weil wenn ich dir jetzt zuhöre, ist es nicht, jeder hat ja, kann ja nicht dasselbe Mikrobiom haben oder dieselben Troubles haben.
Genau.
Weil da haben wir geredet, wo wir vielleicht auch noch dann eingehen über diese ganzen Magen-Darm-Beschwerden, die es gibt, über Reizdarm, über Leaky Gut und was es da alles gibt. Also jeder hat sein anderes Thema. Jetzt haben wir bei einem Athleten gehört, der verwendet zu viel von dem Stoff, den er braucht für den Darm, für Regeneration vom Muskel, also der wird wieder anders behandelt. Und was ja für mich cool ist, dass nicht ein Mittel dann passt.
Nein.
Das Einzige, was ich gesehen habe, seit wenn du Probiotikum googelst, dann kriegst du halt vom Dr. Google 100.000 verschiedene.
Ja,
und
Gott
wo ich mir auch denke, was heißt das jetzt? Soll ich eine Kapsel nehmen? Warum muss ich das im Wasser aktivieren?
Ja, also, ist ein guter Punkt, weil natürlich, das ist für viele, wenn sie es nicht direkt empfohlen bekommen, nicht wirklich dezidiert gesagt bekommen, zu jedem Antibiotikum, nimm bitte ein Omnibiotik 10. Weil das ist einfach das Probiotikum zum Antibiotikum, dann ist natürlich die Selbstrecherche vielleicht im Vordergrund und dann wird es oft schon schwierig. Medizinisch relevante Probiotika, das ist ganz, ganz wesentlich, sich abzugrenzen von 0815 Probiotikern, die ich vielleicht auch im Reformhaus
Was ist jetzt 0815? Was ist mit dem, wenn ich sage Actimel, stärkte Abwehrkräfte oder Yakult oder wie das heißt?
Ja, laut WHO-Definition dürfen wir eigentlich Probiotika nur benennen, wenn es sich um lebensfähige Bakterien handelt, die in hoher Keimzahl die Menschen zugeführt, einen positiven Nutzen haben. Das ist eine ganz klar definierte quasi Terminus für das Wort Probiotikum. So, Yakult, da wird schon schwierig. Also alles, was ich natürlich aus dem Supermarkt, aus der Kühlkette, ein Joghurt kaufe, hat irgendwann einmal einen Kontakt mit Bakterien gehabt, keine Frage, weil sonst wäre es kein Joghurt. Nur das Bakterium hat seinen Job getan, indem es Joghurt gemacht hat. Und es war kein humaner Bakterienstamm, es war tierischen Ursprungs. Der wird sich bei dir hoffentlich im Darm nicht idealerweise ansiedeln. Das wäre nicht so sinnvoll. Okay. Deswegen, da ist eine ganz klare Abgrenzung. Und medizinisch relevant ist jetzt noch einmal was anderes, weil wir sprechen ja von medizinisch relevanten Probiotikern, idealerweise Multispezies, das heißt viele verschiedene Bakterienstämme, die synergistisch arbeiten. Sie arbeiten ja im Team. Der liebe Gott hat uns ja nur ein Bakterienstamm in den Darm gesetzt und nicht 1000. Also macht es auch Sinn, dass wir sie in Teams zusammenpacken und dann ihren Job machen lassen. Und der Job ist dann quasi, wir nennen das indikationsspezifisch, das heißt auf bestimmte Bilder abgestimmt. Das heißt, wenn ich sage, du hast die Achsen schon erwähnt, eben Darm-Leber-Achse, da gibt es Teams, die arbeiten hier ganz stark und so weiter. Und dann ist es natürlich für medizinisch relevant, ist immer wichtig, dass Studien dahinter stehen. Das heißt, dass klinische, präklinische Studien gemacht werden, um die Wirksamkeit auch wirklich zu testen, um das auch eine Aussage treffen zu können. Und das ist natürlich dann in weiterer Folge ganz, ganz wichtig. Und so definiert sich für mich dann auch ein qualitativ hochwertiges, medizinisch relevantes Multispezies.
Aber dass ich jetzt einmal für die Leute zu Hause auch oder für die Hörer und Hörerinnen das einmal vielleicht sage, wie beginne ich mit dem Ganzen? Das ist definitiv der Test, so wie wir begonnen haben.
In vielen Fällen.
Weil sonst weiß ich ja nicht einmal, was ich, da sage ich, okay, ich bin nicht krank geworden, das kann aber jetzt auch sein, dass ich gerade super drauf bin oder irgendwo ein Glück gehabt habe. Ja. Für mich war immer wichtig, als Sportler, das war auch mein Problem damals beim mentalen Training. Wenn mir einer sagt, ich bin entspannt, sage ich, wie merke ich das?
Ja, ja, genau.
Wie ich messtechnisch gesehen habe, was sich bei mir abspielt, war ich halt sofort high und habe gesagt, das finde ich cool. Und jetzt habe ich diese Auswertung gemacht, habe dann eine Empfehlung bekommen und werde jetzt wahrscheinlich nach dem Winter noch einmal so einen Test machen und sollte ja was sehen. Jetzt ist das eine subjektiv, wie ich mich fühle, objektiv ist, wow, das und das ist viel besser geworden.
Ja, oder also natürlich, was wir, ich komme aus der Sportwissenschaft, gell? Also wir messen alles gern. Und insofern macht es auch Sinn, dass wir eine Mikrobiomanalyse machen, uns ganz dezidiert anschauen, gibt es gibt es Bakterien, die zu wenig vorhanden sind? Das ist nämlich meistens der Fall. Meistens ist es so, dass wir von bestimmten guten Bakterien einfach zu wenig haben und dass wir uns um die vermehrt kümmern müssen. Und anhand dieser Ergebnisse kann ich dann auch, und ich meine, gerade in der Omnibiotikfamilie ist es so, es gibt 17 indikationsspezifische Probiotika, Stand heute, Februar 25, und das wären immer mehr. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass ich auch auf die Indikation abstimme. Das heißt, fehlen mir bestimmte Bakterien, habe ich da ein Defizit oder habe ich sogar irgendwo eine Überregulation und dann kann ich ganz gezielt hineingehen und das macht für mich dann auch
eine Therapie aus. Aber Simone, da muss ich ja einen Test machen, weil mir ist es, 17 war jetzt auch viel, aber mir ist es selber so gegangen, wie bei uns in der Hinterbrille in der Apotheken war und diesen Magenta-Stand sehe und habe mir gedacht, okay, ja, fein. Da oben habe ich den Dino, da habe ich einen Panda, das nicht mehr mal anders ist für die Kinder. Und dann bin ich zwischen 6, 9, 10. Also, wow. Und jetzt wäre ich hier und da gefragt und ich sage, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich würde so einen Test machen und mich dann beraten lassen, wie ich es eigentlich allgemein mache und nicht in der Apotheke, weil ich bin mir auch nicht sicher, ob die Apotheker jetzt alles genau wissen. Ja? Also bei einem Antibiotikum wissen sie es klar, weil da sagt ja der Arzt und du nimmst jetzt das.
Genau,
ja?
Das wissen sie Antibiotik 10.
Danach irgendwo steht halt Stressrepair drauf. Die meisten finden es cool, dass sie einen Stress haben.
Ja, also gebe ich dir absolut recht. Um das wirklich gut abzustimmen, macht so ein Test Sinn. Also im Idealfall auch ganz unkompliziert über den Omnibiotik-Scan zu machen.
Kann man das irgendwo in diesen, wie heißt das,
Shownotes? Ja, werden wir in den Shownotes verlinken. Das heißt, das kann man online bestellen, kann man dann wirklich einen sehr, sehr gut durchdachten, validen Test machen und dann kriege ich auch eins zu eins eine Produktinformation, also Empfehlung auf mein quasi Ergebnis abgestimmt und ich glaube, das ist wirklich das, womit wir heute auch quasi die erste Folge so sharp mal schließen, weil ich glaube,
ist vor allem für meine Freunde und Bekannte, weil die fragen mir die ganze Zeit, wo kann ich das jetzt einmal probieren, wo kann ich das testen? Ja,
ja genau, also wie in, gesagt, den Shownotes
in den Shownotes werden das perfekt. Ja. Dann sage ich einmal vielen Dank, also ich habe wieder ein bisschen was dazugelernt.
Ich weiß
es wieder nicht Salivarius.
Streptococcus salivarius. Nicht verwechseln, die irgendwann meisten kennen ja die Streptokokken immer als böse
Wichte. Sehr böse.
Also es sind immer die ganz bösen HNO-Infekte, Streptococcus, Mutans, Karies und so weiter. Und damit bin ich dann auch schon gleich wieder ruhig. Und danke für das erste Gespräch. Und ja, ich hoffe, es war für den einen oder anderen was Spannendes dabei. Feedback freut uns natürlich sehr. Und vor allem in die Shownotes schauen und einmal den Test auschecken.
Mir gefällt das, wie sortiert du bist, weil du sagst jetzt, ist Schluss, weil ansonsten reden wir noch 3 Stunden.
Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.